Wenn dieses Kriterium der Exzellenz mal als das Maßgebliche, wir müssen in der Wissenschaft Fortschritt, Vorsprung garantieren, Vorsprung darüber, dass wir in der Wissenschaft führend sind und dass exzellent das ist, was geschäftsnützlich ist, aktuell oder potenziell, dann verallgemeinert sich das, was ich jetzt für Naturwissenschaft und Technologie beschrieben habe, auf alle Felder der Wissenschaft. Das ist die Erfahrung, die man auch hier jetzt macht. Exzellent müssen nicht nur die Naturwissenschaftler und die Technologen sein, exzellent müssen alle Bereiche der Wissenschaft sein. Also auch in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften soll Exzellenz in Zukunft der Maßstab sein. Klasse muss da gefördert werden statt Masse. Das mag dann in manchen Abteilungen heißen, in Zukunft brauchen wir weniger Altertumswissenschaftler. Aber die, die wir uns leisten, die müssen wirklich weltweit spitze und anerkannt sein. Das kann auch in anderen Bereichen heißen. In Zukunft brauchen wir aber mehr Islamforscher, schon allein wegen des Clash of Cultures und der terroristischen Bedrohung. Aber auch die müssen weltweit in der Scientific Community führend sein. Der Staat will auch in dem Bereich Experten haben, die international ausgewiesen und anerkannt sind. Denn als solche Experten nimmt er sie ja auch ins Visier, nämlich zur Untermauerung weltpolitischer Ansprüche, die er in aller Welt anwendet. Was meine ich damit? Da meine ich den Sachverhalt. Es gibt doch lauter Juristen, die in die ehemaligen Staaten der Sowjetunion geschickt werden zum Aufbau des Rechtswesens dort. Der Staat will auch Experten haben, und zwar international ausgewiesene Experten, nämlich so sind sie nur sein Mittel, die zum Beispiel als Volkswirte dann afrikanischen Staaten Good Governance beibringen. Und wenn es um Konferenzen über Einwanderung in Europa geht, dann will er mit seinen Migrationswissenschaftlern dort auch vor Ort sein. Also der Staat macht in der Hinsicht keinen Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Technologie mit ihrem Nutzen für das Kapital und sein Geschäft und den Gesellschaftswissenschaftlern, die mit ihrem falschen Wissen durch Ideologieproduktion, nämlich für Orientierung bei den Staatsbürgern zu sorgen und Erfolgsstrategien für Konkurrenzsubjekte zu entwickeln, ihm behilflich sind. Für ihn ist alles instrumentelles Wissen und dieses soll von Wissenschaftlern erarbeitet werden, die sich eindeutig vor dem Kriterium Exzellenz als Spitzenforschung und Spitzenwissenschaft erwiesen hat. Das waren die Ausführungen, die ich sagen wollte zur Exzellenz, dem Schlagwort, wir brauchen mehr Spitzenforschung. Das, was jetzt sehr im Mittelpunkt der Reformen steht, nämlich zu sagen, mehr Markt, mehr Konkurrenz, mehr Wettbewerb an den Hochschulen, ist dabei von den verantwortlichen Politikern gleich ins Auge gefasst als, das sind die geeigneten ökonomischen Instrumentarien, um Exzellenz durchzusetzen. Also den Imperativ, deutsche Wissenschaft muss exzellent sein, strahlende Leuchttürme in der Welt der Scientific Community. Diesen Imperativ als Sachzwang zu institutionalisieren, dafür steht Markt und Konkurrenz. Also nur, dass man das Material dafür hat, das ist das, was jeder kennt, der jetzt an den Hochschulen zugange ist. Also wir brauchen mehr Wettbewerb, es muss eine Leistungsorientierung geben, es muss eine Evaluation geben in Forschung und Lehre, es muss eine Leistungsbezahlung geben für Professoren, es muss Studiengebühren als Motivation für Studierende geben, es muss Akkreditierung von Studiengängen geben, wir müssen wettbewerbsfähige Studiengänge haben auf dem globalen Bildungsmarkt. Das sind die Stichworte. Und das Oberstichwort ist, wir brauchen mehr Markt und mehr Wettbewerb für alle Bereiche der Hochschulen. Was heißt das jetzt? Nach der einen Seite, die Fanatiker der Marktwirtschaft, die sehen sich bestätigt und sagen, endlich geht es auch an den Hochschulen so zu wie in Unternehmen. Endlich gibt es einen Geldzwang und endlich muss wirklich Leistung erbracht werden. Die Kritiker, also die sagen, Bildung darf doch keine Ware werden, die teilen auch die Diagnose und sagen, ja, an Hochschulen wird es jetzt immer mehr so, praktisch so wie im Unternehmen. Nur bei dem hohen Gut Bildung darf das doch nicht sein. Ich will erst mal sagen, beide haben nicht recht. Nach wie vor ist es so, dass der Staat die Hochschulen finanziert und dass er sie getrennt von der ökonomischen Konkurrenz organisiert. Es ist nicht so, dass Hochschulen, dass Forschung, Wissenschaft und Ausbildung jetzt ein Geschäft werden. Nach wie vor, Staat finanziert sie, Staat organisiert sie als getrennte Sphäre. Und das ist auch erstmal sachgerecht. Sachgerecht meine ich nicht, es ist gut, sondern es liegt in der Logik der Sache. Nämlich, kein Unternehmer, da will ich noch ein paar Worte dazu sagen, kein Unternehmer würde forschen. Er braucht, darauf habe ich hingewiesen, er ist angewiesen für sein Geschäft, für sein Gewinnmachen auf Naturwissenschaft und Technologie. Das sind Potenzen, genauso wie die Benutzung der Arbeitskraft. Es ist ja ein Mittel, die Arbeitskraft effektiver zu benutzen. Also es ist eine Potenz des Kapitals, aber kein Kapitalist, kein Unternehmer würde für die Erforschung der Natur Geld ausgeben. Das ist ja ein Risiko. Er weiß nicht, ob es ihm was bringt. Und er unterstützt ja selbst die anwendungsnahe Forschung nur dann und insofern, als damit Patente verbunden sind, die ihm die exklusive Nutzung gewähren. Also sagt der Staat, damit diese Produktionsweise, die auf der Anwendung von Naturwissenschaft und Technologie beruht, vorwärts kommt, damit die Geschäftemacherei, die darauf basiert, vorwärts kommt, organisiere ich Forschung und Technologie staatlich getrennt von der Ökonomie. Und er bezahlt seine Wissenschaftler, er gründet seine Universitäten, er setzt sie übrigens auch anders als die sonstige Beamtenschaft frei von direkten Weisungen, die sollen ganz, das ist die Freiheit der Wissenschaft, ihnen darf ins wissenschaftliche Geschäft keiner reinreden, sie sollen das Fach vorwärts bringen und auch nur sie können ja entscheiden, was ein Fortschritt für das Fach ist. Das ist die Maxime, mit der die Wissenschaft als getrennte Sphäre eingerichtet wird. Und darüber kommt dann das ganze Arsenal von naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, von technologischen Anwendungen und von sozial- und geisteswissenschaftlichem Orientierungswissen und Erfolgsstrategien zustande, staatsbürgerlich in Legitimationen eingeschlossen, aus denen sich dann die maßgeblichen Interessen in der Gesellschaft, die herrschenden Interessen, frei bedienen können. Also ist diese Trennung der Wissenschaft, auch der Ausbildung, darauf komme ich später zu sprechen, von der ökonomischen Konkurrenz. Gerade die Art und Weise, wie in dieser Gesellschaft die Unterordnung der Wissenschaft unter die herrschenden Interessen, die maßgeblichen Interessen von Geschäft und Nation organisiert ist. Also die Freiheit der Wissenschaft ist die Art und Weise, wie die Dienstbarkeit der Wissenschaft für Kapital und Staat organisiert ist. Wie die genau diese Sphäre, diese getrennte Sphäre organisiert ist, das ist allerdings eine Effektivitätsüberlegung des Staates. Jetzt komme ich zurück auf das, wo es heißt, mehr Markt und mehr Wettbewerb soll es geben. In der Vergangenheit, in den vergangenen 40 Jahren der Bundesrepublik, war der Staat der Auffassung, dass die Wissenschaft dann als diese getrennte Sphäre nützlich organisiert ist, ihm dienlich organisiert ist, wenn es dort anders als in der Wirtschaft zugeht. Wenn es also dort so zugeht, dass zum Beispiel die Besoldung der Professoren beamtenmäßig und nicht leistungsmäßig geregelt ist. Weil dann sind Professoren freigesetzt von Geldüberlegungen und können sich ganz ihrer Forschung und Lehre widmen. Die andere Überlegung, Studierende, Studenten, Gebührenfreiheit des Studiums war die Art und Weise zu sagen, damit sorgen wir, inklusive des BAföGs dann, für wachsende Studentenzahlen, weil wir mehr qualifiziertes, akademisch ausgebildetes Personal haben wollen. Und da war die Gebührenfreiheit des Studiums plus BAföG die für diesen Zweck adäquate Art und Weise der Organisation des Studiums. Und bei der Finanzierung der Hochschulen dito, da war die Überlegung, wenn wir als Kultusministerium den Hochschulen genau vorgeben, über wie viel Geld sie verfügen, dann planen wir eben gezielt die Entwicklung und den Ausbau der Hochschulen. Heutigen Tags ist die Politik zu der Auffassung gelangt, effektiv ist diese Sphäre nur dann, wenn es in ihr zugeht, wie in der Wirtschaft. Und das Wie in der Wirtschaft meint eigentlich nicht, es geht wirklich wie in der Wirtschaft zu, sondern spricht eine Ideologie des Marktes an, die sie wahrmachen wollen. Die Ideologie heißt, wenn mehr Markt, mehr Wettbewerb, mehr Geldzwänge da sind, dann ist es effizienter und es gibt mehr Leistung. Das ist die Vorstellung. Die ist übrigens in beiden Seiten nicht zutreffend. Weder ist der Markt ein Effizienzinstrumentarium, sondern auf dem Markt geht es darum, dass Unternehmen um ihren Gewinn konkurrieren, gegen andere und auf Kosten anderer, weswegen dann der Gewinn des einen Unternehmens mit Verlusten bei den anderen Unternehmen einhergeht. Also der Markt auf der einen Seite Überfluss und Gewinn bedeutet für die erfolgreichen Unternehmen und bei den anderen durchaus Vergeudung von Produktivkräften, Brachlegung von Unternehmen, auch von Arbeitskräften und Ähnlichem. Es ist auch nicht wahr für die andere Seite, in Zukunft werden Hochschulen Unternehmen. Nach wie vor sind Hochschulen nicht welche und werden es auch nicht, die Forschungsergebnisse und Studenten zwecks Gewinnproduktion für ihren Gewinn, für einen Gewinn hervorbringen. Und es ist auch nicht so, dass Hochschulen pleite gehen können. Also nach beiden Seiten trifft das nicht zu. Aber was zutrifft, wenn es heißt, wir installieren mehr Wettbewerb und mehr Konkurrenz und mehr Markt? Dann haben die Bildungsreformer und Bildungspolitiker Gefallen gefunden, daran, dass auf dem Markt Zwänge, Geldzwänge regieren. Also der Zwangscharakter, der im Markt steckt. Man ist nämlich gezwungen, ums Geld zu konkurrieren, gegen andere und auf Kosten von anderen. Das wird tatsächlich mit den Reformen institutionalisiert. Also in Zukunft müssen Studierende mit Studiengebühren, komme ich später noch drauf, Hochschulprofessoren ums Geld konkurrieren. Sie müssen bestrebt sein, einen Geldvorteil zu erwirtschaften und einen Geldverlust zu vermeiden. Das wird tatsächlich ins Werk gesetzt. Ich will das nochmal an einem Punkt illustrieren. Wir wollen nicht in die Einzelheiten gehen, aber bezeichnend ist das schon. Also mehr Markt und mehr Wettbewerb sind das Synonym dafür. Wir setzen auf den Zwangscharakter des Marktes, das heißt nämlich gegen und auf Kosten anderer muss ums Geld konkurriert werden. Und das sieht dann übrigens umgesetzt so aus. Hochschulen in Zukunft kriegen ein Globalbudget. Also nicht mehr Mittelzuweisung für Professoren, für Lehre und so weiter nach bestimmten Posten, sondern die kriegen ein Globalbudget und dann gibt es Kennzahlen. Die sehen in Hessen zum Beispiel so aus, wo ich lehre, dass die Studierenden veranschlagt sind mit Clusterpreisen, dann ist die billigsten sind die Wirtschaftswissenschaftler mit 3.000 Euro, Naturwissenschaftler mit 6.000 Euro. In der Regelstudienzeit ist da eine Zuweisung. Andere Kriterien sind, wie viel Drittmittel werden eingeworben. Auf jede 50 Cent Drittmittel gibt es 50 Cent vom Staat drauf. Ein drittes Kriterium ist, Frauenförderung, also eine Professorin angestellt statt einen Professor, gibt 30.000 Euro mehr. Also nicht für die Professorin, sondern für die Hochschule. Es wäre da noch was. Gut. Ungerecht wäre es dann für die anderen schon. Naja. Also wofür steht das? Das steht dafür. Also was eigentlich hat dieses Rechnungswesen, was da einführt, hat ja nichts mit einer geschäftlichen Kalkulation eines Unternehmers zu tun. Es hat eigentlich mehr was damit zu tun, naja, vielleicht die meisten kennen das nicht mehr, eigentlich wie früher eine realsozialistische Hebelökonomie funktioniert hat oder wie das Abrechnungswesen bei den Ärzten oder sowas funktioniert. Also man gibt bestimmte Kriterien vor, und zwar die Kriterien, Leistungskriterien, auf die der Staat Wert legt. Das sind kürzere Studienzeiten, deswegen Student in Regelstudienzeit. Das ist Einwerbung von mehr Drittmitteln in der Forschung, deswegen auf jeden eingeworbenen Euro noch ein Euro drauf. Und das hat dann auch politmoralische Kriterien wie die Frauenförderung. Und also das, wozu der Staat die Hochschulen bringen will, das richtet er als Geldstimulanzien ein. Und dann konkurrieren eben Hochschulen um das Budget, können Profil ausbilden, können sich überlegen, welche Fachbereiche schließen wir, welche bauen wir aus. De facto passiert also Folgendes, dass erstens die Mittelknappheit der Hochschulen zur eigenen Aufgabe der Hochschulen gemacht wird und die Konkurrenz der Hochschulen um die Mittel dazu führt, das passiert allerdings, dass sich die Hochschulen in Zukunft unterscheiden zwischen Spitzenhochschulen und der breiten Masse. Also denjenigen, die es geschafft haben, sich mit mehr Mitteln auszustatten, deswegen die exzellenten Forscher, Professoren mehr Studiengebühren verlangen, sich als sowas profilieren können, und der breiten Masse, also das, die Durchschnittshochschulen. Das wird in Zukunft schon stattfinden, als Resultat dieses Wettbewerbs, der eingerichtet ist. Das war der dritte Punkt, den ich ausführen wollte, nämlich der Imperativ von Exzellenz als Sachzwang institutionalisiert. Das passiert bei der laufenden Hochschulreform. Jetzt will ich auf einen dritten Bereich eingehen, nämlich die Studienreform, also neue Studiengänge, Bachelor und Master. Auch hier ist das die Vorgabe, es braucht mehr Exzellenz. Das Interessante und Bezeichnende ist, Exzellenz in der Ausbildung Spitze muss die Ausbildung sein. Heißt nicht, der Nachwuchs, der Akademische, muss mehr wissen und darf länger studieren, sondern Exzellenz heißt da, weniger reicht auch. Und kürzer reicht auch. Also exzellent ist die Ausbildung. Dann, wenn sie auch hier Masse und Spitze scheidet. Und wenn sie ungefähr so läuft wie in den USA oder in den angelsächsischen Ländern, dort, die beweisen nämlich für die hiesigen Bildungspolitiker, dass man Studierende auch kürzer, billiger und schneller ausbilden kann als hierzulande. Weil dort bekanntlich nach 6 Semestern Studierende schon mit einem berufsqualifizierenden Abschluss die Hochschulen verlassen. Also, Schluss draus heißt, aus hiesiger Seite, wir vergeuden die teure Ressource Wissen durch zu lange Ausbildung. Und zweitens, wir produzieren wertlose Abschlüsse, wenn international nur Bachelor und Master anerkannt sind. Also der Blick ins Ausland kombiniert mit dem Diktum, weniger reicht auch, führt zu der Studienreform und der Einführung von neuen Studiengängen, also dem Ersatz von Bachelor, von Diplom und Staatsexamen durch Bachelor und Master. Und der Bachelor ist definiert als der erste berufsqualifizierende Abschluss nach 6 Semestern, anwendungsorientiert und praxisrelevant hat er zu sein. Und dazu will ich, was das heißt für die Ausbildung, will ich im Folgenden einiges sagen. Das Erste ist, der Bachelor unterstreicht mit seiner Maßgabe. Kürzer, praxisrelevant. Das Kriterium, was schon immer für die Ausbildung galt, nämlich die Brauchbarkeit für eine vorausgesetzte Berufspraxis. Also auch da wieder ein vernichtendes Urteil eigentlich. Nämlich, es wird gesagt, nicht die Wissenschaft, nicht das Wissen soll die gesellschaftliche Praxis bestimmen, soll entscheiden, wie die Praxis aussieht, sondern umgekehrt, alles Wissen hat sich daran zu messen und messen zu lassen, was es für die Tauglichkeit, für die Herstellung der Tauglichkeit, für eine vorausgesetzte Berufspraxis leistet. Daran hat es sich messen zu lassen. Und darüber kommt eine interessante Kategorie zustande, nämlich die Kategorie des Wissensballastes. Also das Postulat, die Ausbildung soll anwendungsorientiert sein und die Studienzeit soll um ein Viertel mindestens verkürzt werden, generell. Das führt zu einer Kategorie, die heißt Wissensballast. In unseren Diplom- und Staatsexamens, Studiengängen ist viel zu viel Wissensballast vorhanden. Das ist auch eine interessante Kategorie, weil erstens muss man sagen, Wissen kann man nie genug. Also was soll das mit dem Wissensballast? Andererseits, im Kapitalismus, für den qualifiziert wird, gibt es das offensichtlich schon, dass man zu viel weiß, dass da Wissen für unnötig befunden wird. Und diese Leitlinie zur Verkürzung der Studienzeit, die führt dann auch bei den Fächern zu schönen Resultaten. Ich will das mal exemplarisch und auch im Unterschied vorführen. Was heißt dieses Postulat, Verkürzung der Studienzeit, für die naturwissenschaftlichen Studiengänge und was heißt es für die geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Studiengänge? Nämlich durchaus Unterschiedliches. Obwohl es im Ende aufs Gleiche wieder rausläuft. Bei den Naturwissenschaften muss man erstmal festhalten, dass das naturwissenschaftliche Wissen Ressource und praxisrelevant dadurch ist, dass es die Natur korrekt erklärt. Und die Ausbildung ist insofern auch praxisrelevant, um das Wort zu benutzen, wenn sie der Logik des Faches folgt, es hilft Professoren gar nichts, wenn sie ihre Seminare und Vorlesungen vorbereiten, sich bei den Betriebs- und Personalchefs der Unternehmen zu erkundigen, was die eigentlich wollen. Sondern da muss, damit die Ausbildung nützlich ist für die Praxis, schon Chemie, Physik oder von mir aus Informatik studiert werden und nicht BASF, SAP oder, wo werden Physiker angewendet, Airbus. Also das muss schon der Logik des Faches folgen. Die Vorgabe jetzt an die naturwissenschaftlichen Studiengänge, in Zukunft gibt es statt Diplom, Bachelor, ein Viertel kürzer und praxisrelevant soll der Abschluss sein, führt zwar einerseits dazu, dass die Frage, die immer steht, nämlich wie viel von dem naturwissenschaftlichen Wissen braucht man, damit die dann ihren Job als Ingenieur zum Beispiel machen können, dass diese Frage radikalisiert wird. Und vielleicht das eine oder andere auch aus dem naturwissenschaftlichen Curriculum gestrichen wird. Auf der anderen Seite wird vieles für nicht verzichtbar erklärt und führt deswegen ganz simpel zu einer Verdichtung des Stoffes, der in derselben Zeit gelehrt und gelernt werden muss. Und diese Verschärfung der Konkurrenz, die dadurch herbeigeführt wird, wird durchaus auch als willkommenes Nebenprodukt geschätzt, weil wer sich in der Konkurrenz durchsetzt, in der Verschärften, der hat ja auch gezeigt, dass er eben sich durchgesetzt hat und tauglich ist. Also das ist mal die Sache für die Naturwissenschaft, was diese Vorgabe für die naturwissenschaftlichen Fächer bedeutet, die Vorgabe, das Studium zu verkürzen.